Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Heise Meets, heute zum Thema autonomes Fahren. Wohin fahren wir denn mit künstlicher Intelligenz? Haben wir Freude am Fahren oder Freude am Gefahrenwerden? Das Thema wird breit und oft diskutiert, beispielsweise in Wien mit Dr. Mario Herger. Er war sozusagen auf Heimaturlaub. Ich bin Matthias Düxen und habe ihn gefragt, wie er zu dem Thema gekommen ist.
Ja, ich bin Technologietrendforscher, der seit 25 Jahren in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley, lebt und sich mit autonomen Autos, elektrischen Autos, künstlicher Intelligenz und humanoiden Robotern jetzt beschäftigt.
Vor 25 Jahren. Da warst du in einer Range mit Jules Verne und anderen Fantasten, oder?
Ja, ich glaube, die waren viel früher dran mit solchen fantastischen Sachen.
Wollt ihr nicht zu nahe treten.
Aber ich bin schon sehr alt, ja, das sieht man mir an. Ja.
Nein, du siehst fantastisch aus, aber ich will darauf hinaus, vor 25 Jahren hat doch bei uns niemand über autonomes Fahren geredet.
Ja, das ist nur teilweise richtig. Wir haben tatsächlich, Mercedes hat ja in den Mitte der 80er Jahre das Projekt Prometheus gehabt, wo sie autonomes Fahren auf die Straße gebracht haben, getestet haben. Aber damals war halt weder die KI so weit, noch die Sensor- und Kameratechnologien. Und trotz der vielen Erfolge, die Mercedes damit hatte, war das einfach viel zu früh. Jetzt natürlich sehen wir das. Um 2000 herum waren dann auch die ersten Elektroautos von General Motors, der EV1 zum Beispiel, hier. Und auf dem hat dann später dann einmal der Elon Musk sich so eine Inspiration geholt und mit Tesla dann Elektroautos gemacht. Und das gleich so designt auch, dass man dann softwaregetriebene Fahrzeuge hat. Und um dieselbe Zeit herum, so 2004, 2005, hat die DARPA einen Wettbewerb ausgeschrieben. Man muss dazu verstehen, das amerikanische Militär war damals in Irak und Afghanistan und hat dort immer wieder durch Roadside-Bombs Soldaten verloren. Und da ist der US-Senat an die DARPA, das ist ein Forschungsbereich des Militärs, herangetreten und hat gesagt, können wir nicht die Fahrzeuge selber fahren lassen? Und dann gab es einen Wettbewerb, wo dann verrückte, durchgeknallte Universitäten, Forscher, Firmen teilgenommen haben. Und bei dem zweiten Wettbewerb hat dann ein deutschstämmiger, nämlich der Sebastian Truhn, der damals Professor am AI Lab in Stanford war, den Wettbewerb gewonnen mit einem Volkswagen Touareg, der Stanley. Und ja, als interessierte Besucher bei diesem Wettbewerb waren zwei Leute, als anonyme Besucher, und das waren ein gewisser Sergey Brin und Larry Page, die wir als Google-Gründer kennen, und haben mehrere Jahre den Sebastian versucht zu beeinflussen, dass er bei ihnen beginnt. Und das ist heute Waymo. Und seit 2009 geht es ernsthaft zu, dass dann sogar bis 2019 über 70 Firmen in San Francisco, in Kalifornien, sich auf die Entwicklung von selbstfahrenden Autos gemacht haben. Und heute sind wir so weit, dass wir Robotaxis im kommerziellen fahrerlosen Einsatz haben mit 450.000 Fahrten pro Woche in den USA.
450.000 kommerzielle Fahrten pro Woche in den USA. Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 450.000 kommerzielle Fahrten pro Woche. Und man muss wissen, dass wir in Europa von kommerziellen Fahrten noch weit entfernt sind, denn autonome Fahrzeuge dürfen zwar getestet werden, aber es sind Tests ohne zahlende Fahrgäste. Also wird weniger gefahren, ergo gibt es weniger Daten. Und diese Daten sind eben nicht nur das sprichwörtliche Gold dieses Jahrhunderts, sondern sie sind zum Training von selbstfahrenden Autos unerlässlich.
Dank der algorithmischen Fortschritte, der Fortschritte in den Sensor-Elektronik-Technologien und das Zusammenkommen von mehreren Disziplinen, Rechenpower, was Nvidia-Chips, GPUs betrifft, was Algorithmen betrifft, was die Datenmengen betrifft, die man heute hat, was Sensortechnologie, Elektronik, die Fortschritte, die hochauflösenden Kameras, LiDARs, neue Sachen, kommt zusammen und das manifestiert sich dann eben daran, dass man ein Auto hat, das heute ohne Fahrer sich ganz normal im Straßenverkehr bewegen kann.
Wir zeichnen diesen Podcast im Februar 2026 auf. Bei dir in der Bay Area ist vieles anders als in Wien, wo wir gerade aufzeichnen in diesem Podcast. Wo siehst du die größten Unterschiede?
Das ist sicherlich im Mindset einfach. Ja, ich bin aus Wien, ich bin selber Wiener. Wir sind die Nörgel-Weltmeister, obwohl es uns sehr, sehr gut geht. Aber es gibt halt immer was zum Aussetzen. Bloß, es darf natürlich nie ein Deutscher etwas Schlechtes über Wien sagen. Da wäre man grantig.
Natürlich nicht.
Da wäre man grantig, aber wir selber schimpfen die ganze Zeit, aber geht es uns besser als je zuvor. Was die Amerikaner, oder sagen wir so, die Leute, die im Silicon Valley sind, sind ja sehr, sehr viele Ausländer, sehr viele Europäer, anders machen ist, sie gehen offen an diese Fragen heran. Sie sehen nicht zuerst die Probleme und die Risiken, sondern sie sehen einmal, wie könnte man die Welt verbessern, wie könnte man diese Situation einfacher machen für die Menschen. Und dann beschäftigt man sich einmal mit den Chancen und den Möglichkeiten. Dass es Risiken und Gefahren gibt, ist nicht etwas, was übersehen wird dabei, aber es stellt sich oft heraus, dass diese Gefahren und Risiken sich nie so manifestieren, wie man das anfänglich gemeint hätte. Und wenn man sich zu früh nur damit beschäftigt, mit den Gefahren und Risiken, dann fokussiert man sich auf das falsche Ding, weil die vielleicht gar nicht relevant sind. Und man fürchtet sich zu Tode und packt es gar nicht an. Und
das heißt, wenn wir uns weiter zu Tode fürchten, fährt hier nie ein autonomes Auto.
Genau, genau. Das habe ich auch gerade in meinem Vortrag hier gesagt, dass ein Neurochirurg aus den USA vor jetzt einigen Monaten in der New York Times einen Artikel hatte. Der hat die Sicherheitsdaten analysiert, wie sicher fahren diese Robotaxis von Waymo, der Google-Schwesterfirma, im Vergleich zu den menschlichen Fahrern in diesen selben Städten und Zeiträumen und Wetterbedingungen. Und hat gesagt, in der Medizin ist es so, wenn man ein neues Medikament einbringt, macht man eine medizinische Studie. Und wenn sich da herausstellt, dass die Gruppe, die das Medikament kriegt, so viel besser tut nach kurzer Zeit als die Gruppe, die ein Placebo hat, dann ist es ethisch unvertretbar, diese Studie weiterzuführen, weil das Medikament so gut ist, dass man es auch der anderen Gruppe geben muss und bricht diese Studie ab. Und er hat sozusagen gesagt, er hat sich diese Daten angeschaut, es wäre unverantwortlich und unethisch, wenn wir jetzt nach wie vor diese Fahrzeuge blockieren würden, die autonomen Autos, weil die sind so viel sicherer unterwegs. Und er als Neurochirurg weiß das, er kriegt Verkehrsopfer auf seinen Operationstisch, das ist unethisch schwer und appelliert damit an Verantwortliche von Städten, von Regionen, von Verkehrsplanern, dass sie möglichst rasch die autonomen Autos in ihren Einflussbereich reinbringen müssen.
Und dennoch, das Thema autonomes Fahren überlassen wir Europäer nicht nur den anderen. Interessant, der Kongress in Wien fand unter dem Motto Meet the Cab statt. Die Taxizentrale 40100 in der Donaumetropole hat Menschen aus der ganzen Welt zusammengeholt, um über die Zukunft zu sprechen. Christian Holzhauser ist einer der Geschäftsführer des Unternehmens.
Das autonome Fahren jetzt ist tatsächlich ein Gamechanger. Es stellt eigentlich unsere ganze Industrie am Kopf und es war mir jetzt wichtig, dass wir Informationen suchen. Wir sind ja gerade am Beginn dieser Informationssuche. Die Unternehmen, die das autonome Fahren propagieren, haben sich selbst ja noch nicht gefunden, welches Businessmodell sie genau verwenden. Aber es ist einfach gut, mit denen mal in Kontakt zu kommen, Problemfelder abzustecken, Kosten abzustecken und auch zu schauen, in welche Richtung die Regulierung gehen soll. Das ist der Beginn. Nächstes Jahr wissen wir mehr davon.
Ich habe den Eindruck, hier sitzen nur Optimisten auf dem Panel. Ja, machen wir.
Ja, das ist vielleicht mein Schwachpunkt. Ich bin Berufsoptimist. Ich versuche da wirklich immer das Gute zu sehen, weil mir zu viele Leute immer nur die Downside sehen, immer nur das Negative. Ich erinnere mich an die letzte Veranstaltung in Deutschland, wo im Rahmen dieses autonomen Fahrens dann sofort gefragt wurde, na, was passiert bei einem Unfall? Also es ist vorher eine Kostenkurve vorgelegt worden, wie profitabel das ist, aber es kam als erste Frage, was könnte ein Schaden sein? Ja, und insofern bin ich gerne ein Optimist und versuche das gern voranzutreiben.
Was hat dich heute hier am meisten überrascht?
Das ist jetzt ist wirklich, wirklich schwierig. Überrascht hat mich, dass unsere europaweite Regulierung sehr weit zurückbleibt, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich unter Zugzwang sind, dass die einzelnen Nationen beginnen, Sonderregelungen zu treffen. Ansonsten war ich eigentlich sehr positiv überrascht, dass das Thema sehr gut und neutral aufgenommen wird, weil es ja wirklich unsere Industrie auf den Kopf stellen wird. Ich glaube, das ist Teil eines sehr guten Prozesses, weil so macht man es an der Universität auch, dass man sagt, ich nehme mal Informationen auf, was ist die Problemstellung, mit welchen Methoden kann ich sie bearbeiten und dann komme ich zum Ergebnis. Wir neigen ja sehr oft dazu, dass wir eine Information erhalten und sofort, ohne nachzudenken, eine Antwort haben. Also das war das Positive für mich.
Ein Unternehmen aus Deutschland, das autonomes Fahren voranbringen will, ist Moja. Die Firma hat seit einigen Jahren in Hannover und Hamburg einen Shuttle-Service aufgebaut. Rainer Becker ist ihr Geschäftsführer.
Ja, gestartet sind wir mit einer Idee. Das war das Thema Ridepooling aufzubauen, prominenter zu machen. Wir wollten Verkehr aus den Städten rausnehmen, indem wir Fahrten zusammenlegen. Und trotzdem es ermöglichen, dass man komfortabel ist, dass man also möglichst nahe von wo man ist, nahe dorthin kommt, wo man hin will. Und das haben wir mit Moja umgesetzt, haben spezielle Fahrzeuge dafür gebaut, wo bis zu 6 Personen reinpassen.
Ihr seid eine Volkswagen-Tochter, muss man sagen.
Genau, wir sind eine Volkswagen-Tochter. Volkswagen hat uns geholfen, dieses Fahrzeug zu bauen. Es ist optimal auf diesen Ridepooling-Case vorbereitet, hat 6 Sitze mit viel Privatsphäre. Und ja, die haben wir dann in Hamburg und Hannover eingesetzt, weil dort auch zunächst mal wir willkommen waren von der Stadt, die es ja einfach toll fand und mitgespielt hat.
Und jetzt wird alles anders.
Jetzt wird alles anders. Wir haben viel gelernt in den letzten 7 Jahren und wir merken, dass wir mit der Zeit mitgehen müssen. Wir wollen jetzt autonome Fahrzeuge in die Flotte reintun, wollen das aber nicht mehr selber machen, sondern wollen die Technologie, die wir aufgebaut haben in Hamburg, die dort auch erprobt worden ist mit über 12 Millionen Fahrten, die wollen wir nehmen und sie Leuten geben in anderen Städten, die dann diese Technologie nutzen können, um selber ihre Mobilitätsdienstleistung mit autonomen Fahrzeugen anzubieten.
Das heißt, ihr fahrt nicht mehr selber, ihr verleiht von der Software bis zum Auto.
Richtig, das Ganze ist eine Turnkey Solution, nehmen wir es, also eine schlüsselfertige Lösung, wo wir dem Mobilitätsanbieter das Fahrzeug, das autonome Fahrzeug, plus eine Softwareplattform in die Hand geben, auf der man dieses Fahrzeug dann managen kann, plus, auch ganz wichtig, eine Dienstleistung an Support, Unterstützung, Training, Ersatzteile, dass er auch seine Flotte am Laufen halten kann und die Software bedienen kann. All das zusammen geben wir dem Anbieter und dann kann er unter seiner Marke und seinen Bedingungen die Mobilitätsdienstleistung anbieten.
Stellt sich mir die ketzerische Frage auf, ihr habt das 7 Jahre in Hamburg und in Hannover selbst gemacht, warum macht ihr es nicht selber? Ist es schöner, einfach nur eine Rechnung zu schreiben für das, was ihr entwickelt habt?
Ja, einfach weil es deutlich besser ist, wenn ein lokaler Local Champion das übernimmt. Wenn wir jetzt nach Holland gehen oder nach Österreich, wo wir hier gerade sind, oder in die USA oder im Mittleren Osten, haben wir jedes Mal andere Bedingungen. Selbst in Europa hat jedes Land sein eigenes Steuerrecht, sein eigenes Regulierung, was Straßenverkehr angeht. Wir müssen jedes Mal neue Bedingungen verstehen und ein lokales Team aufbauen. Das ist einfach zu komplex, wenn man schnell skalieren will. Es gibt doch schon Leute dort, wie den öffentlichen Nahverkehr, die Taxiunternehmen, die Ride-Hailing-Firmen, die alle schon dort sind, die die Infrastruktur haben, die Teams dort haben, die diese Aufgaben machen können. Das geht viel schneller, viel einfacher und hat für alle einen Vorteil.
Und der Vorteil ist jetzt schon in 4 Städten. Ihr testet gerade. Wo ist es?
Genau. Also wir haben natürlich in Hamburg unsere eigene Flotte. Dort fangen wir an, autonome Fahrzeuge zu testen. Jetzt fangen wir auch mal an mit Closed User Group Testing, nennen wir das, wo halt erste ausgewählte Kunden diesen Service nutzen können. Dann sind wir in Berlin. Wir haben mit der BVG ein Projekt, wo der BVG jetzt als
der BVG nicht kennt, das ist die örtliche Nahverkehrsgesellschaft.
Die Berliner Verkehrsgesellschaft, der größte öffentliche Verkehrsbetreiber in Deutschland. Die möchte gerne On-Demand-Verkehre selber betreiben, hat mit uns einen Vertrag gemacht. Wir haben die Technologie an die BVG übergeben. Wir haben die Leute dort trainiert und die werden jetzt in Kürze selber mit unserer Technologie die Dienstleistung dort anbieten. Dasselbe haben wir auch in Oslo gemacht. Mit dem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen Rüter. Die haben einen Betreiber dort, der für sie die autonome Mobilitätsdienstleistung erbringt. Und auch dieser wird unsere Technologie jetzt in Kürze bekommen. Dann haben wir noch einen weiteren Kunden Uber in den USA, wo wir mit Uber in Los Angeles noch dieses Jahr einen Testbetrieb starten werden, wo unsere Fahrzeuge in der Uber-Plattform buchbar sein werden.
Jahrelang hat man immer gedacht, autonomes Fahren und Europa, das geht nicht so ganz zusammen. Man hat viel aus Asien gehört, man hat viel aus Amerika gehört. Ich habe das Gefühl, alle sind 3, 4, 5 Schritte weiter. Seid ihr der Rufer in der Wüste, der Beweis dafür, dass Europa es auch kann?
Ja, manchmal fühlen wir uns so ein bisschen so. In der Tat hat Europa viele strukturelle Nachteile, beziehungsweise die anderen Länder haben strukturelle Vorteile. Das eine ist die Regulierung. In den USA und in China ist die Regulierung für autonome Fahrzeuge deutlich einfacher. In Europa haben wir sehr strikte Vorschriften. Das ist gut für die Sicherheit. ist aber auch andererseits schwierig, dann diese Vorgaben zu erfüllen. Es braucht ein bisschen länger, man muss ein bisschen länger dran arbeiten, muss das Produkt mehr perfektionieren. Und deswegen sind wir da ein bisschen hinterher. Das andere ist das Thema Finanzierung. Wir haben in China, in den USA große Strukturen für Finanzierung für solche Unternehmen. Waymo hat gerade durch die Presse 16 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Wenn ich das in Europa machen will, habe ich ein Problem.
Da liegt der Hase im Pfeffer, das liebe Geld. Und das wissen nicht nur Insider. Selbst ein großer Konzern wie Volkswagen kann mal eben nicht solche Summen aufbringen, wie es die Google-Schwester Waymo und andere machen. Mario Herger.
In der Bay Area sind wir natürlich schon sehr viel länger dran. Ja. Dort hat man 2009 begonnen. Das heißt, da hat man jetzt die letzten 16 Jahre damit Erfahrung gehabt. Aber man hat dort von allen Seiten den Willen gezeigt, dass zu machen. Natürlich kommt hinzu, dass diese Firmen, die das entwickeln, wie ein Google, ein Amazon, diese Firmen tiefe Taschen haben und die anderen Firmen, die daran arbeiten, kriegen auch die Möglichkeit, Venture-Kapital, also Risikokapital zu einzuholen. Man muss dazu wissen, in Silicon Valley selber ist mehr als die Hälfte des amerikanischen Risikokapitals vereinigt. Das heißt, man kriegt das. Das ist ein bisschen schwieriger in Europa. Ja, da ist diese Venture-Kapital-Szene in der Größenordnung nicht da. Wir reden beispielsweise über Waymo. Die Google-Schwesterfirma hat jetzt eine Runde D gehabt, also eine vierte Runde, wo sie Geld aufgestellt haben, nachdem Google am Anfang gesponsert hat, von 16 Milliarden
Dollar. Ich habe es gelesen, gerade diese Woche gewesen.
Bei einer Bewertung von über 100, glaube ich, 10 oder 120 Milliarden. Das heißt, das sind natürlich immense Summen da. Aber das muss man heute nicht mehr so wirklich machen, weil sehr viel Infrastruktur, also was Software betrifft, Sensoren betrifft, bereits da ist. Das heißt, man kann auch mit weniger Kapital anfangen. Aber man muss natürlich rechnen damit, dass man Geld hineinstecken muss und den Willen haben muss. Und da, ich glaube, da mangelt es manchmal, weil wenn ich eine Automobilindustrie habe, deren Geschäftsmodell ist, ich verkaufe das an Personen, die einen Führerschein haben, und ich habe einen ADAC, ja, der Mitgliederverein ist, mit Leuten, die einen Autobesitzer und einen Führerschein haben, dann ändern sich die Sachen. Die Leute, die bei diesen Firmen anfangen, sind Leute, die gerne Auto fahren. Eben Freude am Fahren ist das Motto, nicht Freude am Gefahrenwerden. In den USA ist das anders. Da gibt es viele Leute, die nicht einen Führerschein haben, nicht mehr machen wollen, gerade in der San Francisco Bay Area, gerade die junge Generation
auch. Wobei, das gibt's ja in Deutschland auch. Also gerade beispielsweise in München. Ich kenne viele Menschen, die Kinder haben. Meine Generation, natürlich haben wir mit 18 den Führerschein gemacht, heute nicht mehr.
Ja, da ist ein anderes mobiles Gerät, weil Mobilität in der Vergangenheit hat bedeutet, ich kann soziale Kontakte aufnehmen mit meinen Freunden, ich kann zu denen fahren, ich bin weg von meinen Eltern, ja, da war ich jemand. Heute bin ich aber bereits verbunden mit den Leuten. Das Auto ist ein Connector. Das ist der größte Konkurrent, das ist aber das Handy. Das ist auch ein Connector, da bin ich verbunden. Derjenige, der Auto fahren muss und die Leute hinten drinnen im Auto hat, ist der Einzige, der nicht connected ist. Und wenn du heute einen Jugendlichen bestrafen willst, nimmst du nicht den Moped-Schlüssel weg, sondern änderst das Wi-Fi-Passwort.
Du betreibst aber trotzdem ein Blog, der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren. Das ist der Tenor. Das heißt, du bist der Optimist.
Ich habe den Blog begonnen, so 2016. 2017 kam das Buch, das gleichnamige Buch dazu heraus. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein 16-Jähriger, also 2035, dann keine Notwendigkeit hat mehr, in unseren Ländern einen Führerschein zu machen, weil er Zugang hat zu einem Robotaxi-Service, dann braucht er keinen Führerschein mehr.
Stichwort Robotaxi. Forscher sehen den Trend deutlich weg vom Besitz eines Autos hin zu Mobilität on Demand. Ich buche mir eine Beförderung, wann immer ich sie brauche. Gregor Beiner ist Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen.
Du bist Präsident eines großen Verbandes. Was wünscht sich die Branche, abgesehen von mehr Geld, mehr Fahrgästen und so weiter, was wünscht sich die Branche an Regulierung, an Möglichkeiten, die Politik einfach schaffen muss, um das autonome Fahren auf die Straße zu bringen?
Also ganz wichtig ist erstmal, dass wir verstehen, was für eine Regulierung eigentlich oder unter welcher Regulierung das autonome Fahren fällt. Es soll ein Teil des PBFG sein, das ist ganz wichtig. Und am besten ist es auch als Verständnis des Taxis zu platzieren. Warum? Weil das erfüllt nicht nur, sagen wir, die Wünsche unserer Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern auch die der Städte. Städte sind gerade sehr stark in der Befürchtungslage, dass die autonomen Fahrzeuge wie eine Welle sie überschwemmen. und sie diese nicht mehr regulieren können.
Ich würde alles unterschreiben, aber wir beide wissen, wie deutsche und wie europäische Behörden ticken. Wir gründen aber einen Arbeitskreis, wir gründen noch einen Arbeitskreis, dann tauschen die sich untereinander aus. Wagst du eine Prognose, wann es soweit sein wird?
Wir sind in der Situation, dass die Geschichte, die wir vor 15 Jahren das erste Mal erzählt haben und die dann nicht gekommen ist und zumindest zu vielen Ausstiegen geführt hat, heute mit einem tatsächlichen Produkt, das wir anfassen und auch erleben können, komplementiert wird. Und das ist der gewisse Unterschied. Der nächste ist, dass es ein gewisser Wettlauf jetzt sich entwickelt zwischen den Städten. Also wenn wir gerade Deutschland anschauen, erleben wir, dass die eine oder der andere Stadt quasi sich versucht zu überbieten.
Das konkret machen. Hamburg und München sind die beiden.
Ja, zum Beispiel, genau. Ich glaube, da kommen aber noch andere Städte. Wir können drauf warten. Und dass die genau sagen, wer ist der Schnellste, der autonomes Fahren auf die Straße bringt. Zu IAA gab es einen riesigen Tisch. Da war Ministerpräsident und Bürgermeister und viele der autonomen Fahrzeughersteller oder Provider am Tisch gesessen. Das hat ja gezeigt, dass ein riesiges Interesse dabei ist. Und das wird jetzt gepusht, weil im Endeffekt so ein öffentliches Statement kann ja nicht damit stehen bleiben, dass nichts passiert. Und wir merken, dass da schon sehr, sehr viel Bewegung drin ist. Was spannend sein wird, ist, werden es Projekte sein, die man jetzt versucht zu unterstützen? Dafür ist der regulatorische Rahmen ja da. Oder ist es in der Tat die Möglichkeit, dass gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden? Und die müssen auf der Bundesebene dann erstehen. Und die können von den Ländern angestoßen werden, aber müssen, wie gesagt, in Berlin entschieden werden.
Wagst du eine Prognose, was wir da für ein Datum einsetzen können?
Also ich weiß, dass auf alle Fälle die Projekte Ende des Jahres starten, sei es Hamburg, sei es München. Und da gehe ich davon aus, dass auch mehr dann in den Markt kommen. Ich höre von ganz vielen Anbietern, dass sie Interesse haben, mit jetzt ihren Produkten, nachdem sie gehört haben, dass es möglich ist, auch in den Städten zu agieren. Das heißt also, wir werden autonome Fahrzeuge mit Safety Drivers, wie wir es nennen, in den Städten Ende des Jahres sehen, Ende des Jahres Anfang 2027. Die Prognose, wann dann vollautonome Fahrzeuge Level 4 auf der Straße sein werden, das kann noch dauern. Aber ich würde sagen, der Prozess ist auf jeden Fall das Interessante, der jetzt sehr, sehr schnell startet.
Konkrete Ansage, wir dürfen gespannt sein. Offenbar kommen in diesem Jahr viele Dinge in Gang, die Anlass zur Hoffnung geben, sagt Mario Herger aus seiner persönlichen Erfahrung.
Jetzt heißt es natürlich, dass die Regulatorik, der Gesetzgeber hier auch noch einmal sich sputen muss, weil...
Bist du optimistisch, dass sie sich sputen?
Ich bin immer Optimist, okay. Auch wenn ich ein Wiener bin. Ja. Ich meine, ein Zeichen ist, dass ich immer wieder Ministerpräsidenten, Staatssekretäre aus Deutschland, dass die auch diesen politischen Willen haben. Und mit diesen Erfahrungen jetzt drüben, dass diese Unfallzahlen so gering sind und damit auch die Verkehrstoten drastisch gesunken sind, also was in diesen Regionen von diesen Fahrzeugen, ist da, glaube ich, ein starker Motivationsfaktor da. Und man redet die ganze Zeit, Deutschland darf nicht zurückfallen oder fällt zurück. Und hier wäre es einmal möglich, dass man sagt, jetzt wäre es an der Zeit, dass man mal die Ärmel raufkrempelt.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.